Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aufschlagen, und zwar in Johannes Kapitel 11. Johannes Evangelium Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 25, wo geschrieben steht: Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Soweit. Sowohl die Auferstehung als auch das ewige Leben sind Wirkungen Gottes hin zu Menschen. Auferstehung ist überhaupt und nur dort, wo Sünde ist. Gleichzeitig ist die Auferstehung die Überwindung des Todes. Das sind Grundelemente in der Lehre des Wortes Gottes. Zugleich werden die erretteten Toten aus der Gewalt und Macht Satans herausbefreit und durch Auferstehungsleben, durch Leben von Gott in das direkte Machtberggebiet Gottes gebracht. Nach vollzogener Auferstehung gibt es für die Auferstandenen keinerlei Anfechtung oder Problem von Sünde eh und je. Kein Wunder, dass wir, die wir dem Herrn gehören, uns mit der Macht und Kraft unserer Herzen danach sehnen, dort zu sein, wo er jetzt schon ist. Und wo immer wir in den Evangelien, die wir lesen dürfen, den Herrn Jesus in Berührung mit Toten sehen, wurde diesem das Opfer genommen. In unserem Textwort, da handelt es sich um Lazarus. Lazarus aus Bethanien, er war ein echter Freund Jesu. Der Jesus hatte in seiner Lebenszeit eine ganze Menge Freunde. Und in ganz ähnlicher Weise vollzogen sich die Dinge beim Jüngling zu Nain und bei dem Töchterlein Jairi. Sobald Christus der Herr, der Herr des Lebens, einen Toten begegnete, war Leben in den Toten. Und das war seine Äußerung. Sie strahlte praktisch die Macht unseres Gottes in Christo wider. Einen solchen Herrn haben wir, die wir ihm gehören. Wir freuen uns sehr darüber, ihm zu gehören mit allem, was wir sind und haben. Und als unser Herr Jesus, als das Lamm Gottes und Schuldopfer für unsere Sünden, die Gesetzlosigkeiten der Menschen auf sich nahm, da wurde der Lebendige vom Tode angegriffen und überwunden. Aber, o Gnade Gottes, können wir hier sagen, da trat die Kraft seiner Auferstehung in Erscheinung, wodurch der vom Tod überwundene plötzlich als der Sieger über ihn gesehen ward. Eine Sache, die auch den Feinden Gottes bis zu diesem Augenblick verborgen blieb. Seit diesem Zeitpunkt ist der Tod nicht allein, wie die Schrift sagt, überwunden worden, sondern nach Hebräer 2, Vers 14b zunichte gemacht. Das ist eine gewaltige Aussage. Christus, der Herr, hat durch seine Todesüberwindung ihn zunichte gemacht. Der Tod ist der größte Lebensfeind. Er ist überhaupt der Inbegriff der Lebenszerstörung. Und wenn wir schon uns an einen Toten oder an den Tod erinnern, und nichts ist uns allen so sicher wie dieses, dann sind wir gleichzeitig erinnert an den, der für uns starb, Christus. Und weil der Tod den Sündlosen nicht halten konnte, war Auferstehung möglich. Jeder andere, der mit diesem Auftrag der Sündenaufnahme in einen Opfertod getreten wäre, wäre auf der Strecke geblieben. Hier sehen wir, wie würdig uns Gott bedacht hat mit der Auswahl seines Opfers, des Opfers Jesu am Kreuz. Damit ist er, Jesus, die Auferstehung. Wer also nun mit Christus Jesus in der Gleichheit, das heißt geistlich, stirbt, darf mit ihm verbunden sein, dass er auch mit Christus aufersteht. Da ist nicht an die zeitgleiche Auferstehung gedacht, sondern an die Gemeinschaft des Geistes mit ihm, Christus. Deswegen in 1. Korinther 15, Vers 23, wo es heißt, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche des Christus sind, bei seiner Auferstehung. Nach Gottes Willen vollzieht sich die Auferstehung innerhalb eigener Ordnungen, nämlich der Ordnungen Gottes. Die Ordnung Gottes besagt, dass die Ordnung des Christus die des Erstlings oder des Ersten sei. Er soll ja in allem den Vorrang haben. Und da haben wir ein tiefes Ja dazu. Und wir sehen auch, dass wir selbst uns hätten nicht führen können, wenn uns die Führung unseres Herrn versagt geblieben wäre. Niemals hätte einer von uns ein solches Ziel erreichen können, wie wir es erreichen durch den, der uns vorangegangen ist, Christus, unser Herr. Der Herr hatte in allem den Vorrang, denn er war Gott. Darum soll er ihn behalten. Welch eine Herablassung Gottes zu uns, wenn wir dann im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 2 lesen. Wenn wir bei ihm sein werden, dann werden wir ihm gleich sein. Welch eine Herablassung Gottes zu uns, den einstigen Gottesfeinden, die wir nun durch seine Gnade versöhnt sind durch sein Opfer und sein Blut. Diese Gottesmacht wird in dem zweiten Teil des Textwortes offenbar, wo der Herr sagt, wer an mich glaubt, wird leben, wenn er gestorben ist. Hier sehen wir also zwei Linien, mit denen wir zu tun haben. Zwei Linien seiner göttlichen Macht. In beiden Linien ist seine göttliche Machtentfaltung wirksam, die wir hier erkennen dürfen. Erstens, die Auferstehung an sich, wo es heißt, wird leben in unserem Textwort. Und das bezieht sich auf das seelische und geistliche Wesen des Glaubens im Glaubenden. Die Errettung und Erlösung in der Gnadenzeit vollzieht sich allein von unserer menschlichen Seite her durch den Glauben an Gott, den Glauben an Christus. Die Aufnahme Jesu geschieht im Herzen und nicht im Verstand. Verstandesglaubende haben wir in Deutschland bald so viel, wie wir Millionen Bewohner haben. Aber Wiedergeborene, die es mit dem Herzen erfassen durften, solche, die Kinder Gottes heißen dürfen, es sind nur wenige. Also kommt es nicht auf ein äußeres Theoretikum über das Wissen über Gott an, sondern die Aufnahme des Herrn in unsere Herzen. Wie könnte Christus in uns wohnen, wenn wir ihn nur im Verstand hätten? Vieles haben wir als Menschen im Verstand, und eines dieser Verstandesartikel wäre dann Christus. Das ist nicht die Absicht Gottes mit uns. Nicht der ist errettet, wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern wer das auch bis in die Tiefe seines Herzens aufnimmt. Auch das muss gesagt werden. Und genau das ist Christus in euch. Hier meint die Schrift nichts anderes. Und meint zugleich Gemeinschaft des Geistes. Denn bei der Wiedergeburt wird der Glaubende, wie die Schrift sagt, ein lebendig machender Geist. 1. Korinther 15, Vers 45. So steht's geschrieben. Wir könnten auch sagen, ein lebendig gemachter Geist. Mit diesem Geistbesitz sind wir lebendig gemacht nach Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 63a. Wer also mit dem Geist Christi unseres Herrn verbunden ist, ist aus dem Tode heraus in das ewige Leben hinübergegangen. und kommt demzufolge auf der Grundlage des stellvertretend gebrachten Opfers Christi, der für uns ins Gericht ging, nicht ein zweites Mal nach Johannes 5, Vers 24, nochmals ins Gericht. Das sind nicht Lehren der Heiligen Schrift, wenn anderes gesagt wird. Weil der Herr Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstand, ist jeder Wiedergeborene durch die neue Schöpfung mit dem Geist unseres Herrn engst verbunden, so dass er an der Auferstehung, die nach der Ordnung seiner Ankunft verbunden ist. Zweitens, wenn es heißt, auch wenn er gestorben ist, der zweite Teil unseres Textverses, bezieht sich auf die Leiblichkeit des Glaubenden. Der Glaube an den Herrn Jesus ist der Schlüssel selbst für den Leib. An der Auferstehung teilzunehmen. Der Verständlichkeit wegen darf auch hier noch einmal der Satz gesagt werden, dass es keine Auferstehung der Seele und keine Auferstehung des Geistes, sondern nur eine Auferstehung des Leibes gibt, worüber Gottes Wort uns Belehrung schenkt. Und der Mensch allgemein stirbt auch nur darum, weil er im Leibe gesündigt hat, sagt Paulus in Römer 5, Vers 12. Und damit empfängt er den Lohn oder Sold der Sünde, nach Römer 6, Vers 23. Dieser Lohn oder Sold ist praktisch das Ergebnis der Sündenleistung. Es muss ja alles honoriert werden. So ist's ja auf dieser Welt. Und Gott honoriert gesetzesmäßig, botmäßig jede Sünde mit Tod, weil das der Gerechtigkeit Gottes am nächsten entspricht. Zwar steht jeder Leib der Sünde wegen unter der Herrschaft des Todes, doch brauchen wir darin, in diesem Tode, nicht mehr zu bleiben. Christus hat durch seine Auferstehung uns den Geist des Lebens gebracht. Unser Schattenbild der Auferstehung finden wir in dem Textkapitel bei Lazarus. So wie der Tod seinen Gefangenen dort losgeben musste und das Grab, welches den Lazarus aufgenommen hatte, seine Macht über Lazarus verlor, weil der Herr mit lautem Rufe, sagt die Schrift, den toten Lazarus beim Namen gerufen hatte, so wird der Herr auch zu uns kommen. Da heißt es, mit der Stimme eines Erzengels wird er, unser Herr und Gott, kommend rufen, und die Gräber tun sich dann auf. Die aber in Christo sind, werden auferstehen, die Bibel sagt, zum ewigen Leben. Dieses ewige Leben haben wir bei der Gotteskindschaft zwar jetzt schon hier, aber dann wird dieses ewige Leben offenbarlich gesehen werden von einem jeden Auferstandenen. Und wir werden dann auferstehen, weil er, der Herr, als der Erste auferstanden ist. Hierin ist der Herr wahrhaftig der Fürst des Lebens. Mit ihm haben wir alle zu tun. Und eigentlich erkennen wir erst am Tod etwas davon, was die Sünde an den Menschen letztlich angerichtet hat. Deswegen sagt der Herr Jesus, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das, der da lebt, bezieht sich auf das Natürliche, auf das leibliche Leben, auf jeden einzelnen Menschen. Und an mich glaubt, bezeichnet den Glaubenden, den Gläubigen. In den Augen der Menschen, da sehen Gläubige und Ungläubige gleich aus. Sie sehen gar keinen Unterschied. Sie leben beide, so müssen wir es feststellen und bejahen, in den Augen Gottes ist darum der Ungläubige nur einer, der da lebt, also jetzt lebt. Und der Gläubige ist einer, der da lebt und glaubt. Und für diesen Letzteren gilt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Für einen Erretteten ist darum der Leibestod lediglich ein Gehilfe aus der Zeit der jetzigen Fremdlingschaft hier in die Herrlichkeit droben beim Herrn zu gelangen. Weil Christus unser Leben ist, wie könnten wir da sterben, wo wir mit dem Fürst des Lebens eng verbunden, eins gemacht sind, sagt die Schrift. Denn er lebt in die Zeitalter der Zeitalter, sagt Gottes Wort. Sehr, sehr unterschiedlich hat sich in der Zeit Jesu der Herr den Menschen offenbar gemacht. Wenn man das Neue Testament daraufhin untersucht, so ist es ein ganzer Reichtum an Mitteilung für sich. Dem einen als der gute Hirte, den anderen als das Brot des Lebens, jenen als das Licht der Welt oder als der Ich Bin und so weiter. Und hier in unserem Textkapitel, da offenbart sich der Herr Jesus der Martha als die Auferstehung und das Leben. Das war eine Gottesoffenbarung durch unseren Herrn an Martha. Und da fällt uns etwas auf beim Lesen dieser Worte. Er erklärt sich ihr nicht in der Weise, dass er sich vorstellt, zu besitzen die Macht der Todesüberwindung. Da sagt er ihr kein Wort davon. Er sagt ihr nicht, Magdal, Du kannst unbesorgt sein. Ich habe hier in mir drin die Macht aller Todesüberwindungen. Das sagt er nicht. Und er sagt auch nicht, dass er über eine solche Macht verfüge. Er sagt auch nicht, ich werde den Vater bitten und dann wird er mir diese Macht geben. Kein Wort davon. Aber er drückt mit anderen Worten viel, viel mehr aus. Weit mehr. Er drückt ihr aus, dass die vor ihr, vor der Martha stehende Person, die Auferstehung und das Leben selbst sei. Das ist mehr. Das ist eigentlich alles in dieser Aussage. Wörtlich sagt er, beginnend mit der Gottesoffenbarung des Alten Testaments, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nun blicken wir noch einmal hinein in ein Haus. Zuerst war in diesem Hause in Bethanien der Tod eingekehrt. Und jetzt, da kehrte das Leben, Jesus, das Leben in Person ein. Die Lebens- und Auferstehungskraft liegt also in seiner Person. Das lehrt uns die Schrift. Und wo er, Jesus, der Herr ist, wo er sich aufhält, da kann der Tod nicht mehr sein und schon gar nicht Herrschaft ausüben. Darum sagt die Martha zum Herrn in Vers 21, Herr, wenn du hier gewesen wärst, Herr Jesus, wenn du hier gewesen wärst in Bethanien, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Merken wir uns mal jetzt diese Zusammenhänge. Und weil der Herr Jesus jenseits des Jordan weilte, wie die Bibel mitteilt in Kapitel 10, Vers 40, konnte der Tod den Lazarus hinwegnehmen. Der Herr war nicht dort. Über die Frage des zweiten Todes, welcher ja auch unser Teil war, hat der Herr zu uns geredet, damit niemand beängstigt sei, und hat einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, siehe, ich, dieser Lebensfürst, bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dadurch brauchen wir nie, nie mehr Angst zu haben vor dem zweiten Tod. Er ist immer gegenwärtig. In seiner immerwährenden Gegenwart der Gemeinschaft hat der ewige Tod keinerlei Macht mehr an uns. Welch ein Evangelium der Gnade uns durch Christus geworden ist. Welch eine Freude sollte unsere Herzen durchströmen, die wir Gemeinschaft haben, tiefste, engste Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn. Denn Christus, der Erstling, ist auferstanden. Auch für dich und mich. Und jetzt endlich, als er ins Haus des Elends kam, heißt ja Bethanien, er kam jetzt ins Haus nach Bethanien, Haus des Elends, da war ein Zeitpunkt, der für Martha in dieser Frage zu spät war. Das wäre also das erste Mal gewesen, dass der Hüter Israels, der nicht schlummert noch schläft, zu spät gekommen wäre. Sie hatte ja gesagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt kommt er in dieses Haus. Und da sagt er kein Wort darüber. Wir müssen einfach unseren Herrn lernen, wie er die Dinge sieht, wie er die Dinge behandelt. Da sagt er kein Wort darüber, was er, der Herr, zu tun gedenkt. Wisst ihr warum nicht? Weil Martha ein Fluidum des Unglaubens um sich verbreitete. Vielmehr zeigt er, der Herr Jesus, was er in seiner Person ist. Auferstehung und Leben. Und der Herr Jesus ist, er teilt ihr praktisch mit. Wenn Christus erscheint, wenn Christus kommt, wird der Gläubige leben durch Auferstehung. Ich bin überzeugt, dass die Martha das nicht verstanden hatte. Hoffentlich verstehen wir's heute. Durch Auferstehung, wenngleich er gestorben ist, das heißt leiblich. Und alle, die im Glauben leben, werden nicht sterben in Ewigkeit. Und den gleichen Vorgang sehen wir heute an uns, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben dürfen durch seine Gnade. Der Herr ist nicht hier, sondern weilt droben. Deswegen tut der Tod noch sein Werk an den Glaubenden im Leibe des Fleisches. Aber im Geiste, da ist er nahe. Wann ist er denn da? Herr Jesus hat gesagt, alle Tage bis an der Weltende. Weshalb wir, was die Ewigkeit betrifft, nicht mehr sterben brauchen. Deshalb betrifft die Auferstehung wesenhaft unseren sterblichen Leib, der dann ewiglich durch Auferweckung nie mehr sterben wird. Darum erwarten wir den Tag, da er kommt, der selbst Auferstehung und Leben ist. Jesus, er ist Gott von Ewigkeit, dem Geiste nach. Darin ist er auch das Leben. Das war Unvergängliches, also ewiges Leben, wovon der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 17 und 18 sprach. Und weil kein Trug in seinem Munde war, hatte der Tod auch keine Macht an ihm. Selbst dann, als er unsere Sünden auf sich nahm, musste der Tod ihn wieder loslassen, weil er kein Unrecht begangen hatte. Weil der Tod nur dort Macht hat, wo Sünde ist. Und weil wir im Leib des Fleisches noch sündigen, muss unser sündiger Leib noch sterben. Und weil Gott geredet hat, weil du gesündigt hast, sollst du sterben, 1. Mose, darum erkennen wir die Gerechtigkeit Gottes darin, dass er sein Wort vollzieht bis ins Letzte. So vermochte der Herr, aus dem Tode aufzuerstehen. Und seine Auferstehung ist auch unsere Auferstehung. So viele sich im Tode Christi eins gemacht haben. Da heißt es in Römer 6, Vers 5, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Der heutige Tag, den wir kalendermäßig verbringen, erinnert uns an die Auferstehung des Herrn. Als er an diesem denkwürdigen Morgen des Wochenersten das Grab verließ, um zurückzukehren an eine üble Stelle, an die Stelle, wo man ihn, Christus, getötet hatte, an dieser Erde. Da war die Grundlage unserer Sündenvergebung und der Auferstehung mit dem Empfang des ewigen Lebens vollzogen. Was hätte uns ein am Kreuz geopferter Christus, ein gestorbener Christus genutzt, wenn er nicht auferstanden wäre? Die Gläubigen in Russland grüßen sich an diesem Morgen und an diesem Tag. Christus ist auferstanden. Und die Antwort, er ist wahrhaftig auferstanden. Wohl dem Land. Es bewahrt uns nicht, sicherlich nicht vor Eselei, wenn's eine äußere Form ist. Aber wohl dem Land, wo solche Gebräuche Herzensanliegen sind. Wir sollten davon lernen. Der leibliche Tod mag an uns kommen, wodurch wir die sichtbare und vergängliche Welt zugleich auch verlassen. Und dennoch drückt der Herr hier aus, leben wir weiter. Weshalb? Weil Christus auferstanden ist. So spricht der Herr, der Todesüberwinder. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Möchtest du die Botschaft des Evangeliums der Auferstehung nicht in dein Herz einlassen, wenn's noch nicht Bestandteil deines Herzens ist? So erwarten wir nun unseren Herrn. Nicht bei seiner Ankunft können wir uns noch für oder gegen ihn entscheiden, sondern die Entscheidung hat hier zu fallen. Heute, so wir seine Auferstehungsrede, seine Auferstehungsworte hören, dass er kommt, um die Erretteten, für die er sein Leben ließ, ins Vaterhaus des Himmels heimzuführen. Nur die Erretteten, nur die wahren Christen sind Menschen mit Zukunft. Alle, die sich durch Glauben haben retten lassen, werden als Entrückte, werden als Auferstandene dort sein. Dort sein, wo er nach seiner Auferstehung und Aufnahme in die Himmel weilt bis jetzt. In der Herrlichkeit, droben, wo es kein Elend, kein Haus des Elends mehr geben wird. Darum freuen wir uns, weil wir Zukunft haben, weil wir eine gewaltige Zukunft besitzen. Und das, weil er auferstanden ist. Und darum rufen wir zu ihm: Komme bald, Herr Jesus. Amen.